Alex Ross war Musikkritiker bei der New York Times. Er schreibt und kommentiert jetzt seit über 20 Jahren fürs Magazin The New Yorker und bespielt nebenbei auch virtuos die Klaviatur der sozialen Medien. Über Twitter und seinen Blog bringt er seine Artikel, Empfehlungen, Gedanken über Musik und das interessierte Online-Volk und hat inzwischen eine beeindruckende Fangemeinde, was nicht zuletzt an seinem vor gut 10 Jahren erschienenen Buch »The Rest is Noise« liegt, einer raffiniert aufgebauten Musik- und Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts, die in einem irgendwie neuen, entspannten Tonfall über neue Musik spricht. Seitdem, so hört man, also seit jetzt 10 Jahren, hat Ross an seinem nächsten Buch gearbeitet. »Wagnerism« heißt es und kommt heute in der deutschen Übersetzung raus. »Die Welt nach Wagner«, so der deutsche Titel, hat knapp 1000 ziemlich klein bedruckte Seiten und ist, so viel kann man vorwegnehmen, prall gefüllt mit posthumem wagnerianischem Beziehungszauber. Wer es gelesen hat, der sieht überall nur noch Wagner. So ist es jedenfalls mir gegangen, aber vielleicht sieht mein Gesprächspartner das alles jetzt ja ganz anders. Wolfram Görz ist Musikredakteur bei der Rheinischen Post Düsseldorf und Autor für die Zeit, ein profunder Kenner von nicht nur, aber auch Wagner-Opern und Wagners Welt. Herr Görz, man hat es ja heutzutage gern kurz und prägnant. Also wenn Sie mal in 1-2 Sätzen bitte die Welt nach Wagner von Alex Ross zusammenfassen würden.
Also Frau Eickhoff, man lernt unglaublich viel. Es ist ein so tolles Buch, ein hinreißend gut geschriebenes Buch, zu dem es so viel zu erzählen und so viel zu sagen gibt. Also man ist, es sind nur 906 Seiten, aber es liest sich trotzdem, als ob es 1000 Seiten sei. Und 1000 Seiten keine Welt. Also es ist voll und man kommt nicht mehr raus und am Ende sagt man, ja, das ist der Stand des Wissens.
Man kann also sagen, das finde ich auch, Alex Ross lässt nichts aus, hat man so das Gefühl. Er will ja mit diesem Buch die verworrenen wagnerianischen Wurzeln der Moderne freilegen, so hat er es formuliert. Also es handelt sich, muss man dazu sagen, nicht vorderhand um ein Buch über Richard Wagner, sondern um, das will es jedenfalls sein, und der Originaltitel sagt es ja auch, eins über den Wagnerismus. Kriegen wir das kurz geklärt? Was ist Wagnerismus?
Also Wagnerismus ist alles das, was sozusagen von Richard Wagner abgeleitet ist, was von ihm infiziert wurde, was von ihm auch als Empörung abgelehnt wurde und Gegenreaktionen hervorrief. Wagnerismus ist auch alles das, was sich sozusagen unbewusst an Zitatpraxis ergeben hat. Zum Beispiel in der Schweiz, weist Ross nach, gelten sehr große Würste und Schnitzel als wagnerianisch.
Ja, ist mir auch, das ist mir auch aufgefallen. Das ist tatsächlich eine Sprachverrückung. Also dass im Englischen zum Beispiel auch Wagnerian einfach ein Begriff für etwas sehr Langes oder sehr Großes ist.
Genau.
Und das ist
genau.
Aber bei uns im Deutschen ja nicht so, ne?
Nee, also jedenfalls nicht zwingend, aber egal. Letztlich hat Ross was gemacht, wozu in Rheingold die beiden Riesen eigentlich da sind. Er baut nämlich eine Burg aus lauter Funden in der Sekundärliteratur. Ja, er hat sich da wirklich durchgefressen wie ein Reptil und hat alles das nach vorne und in die einzelnen Räume befördert, was ja eigentlich normalerweise, so ist es ja bei Wagner, den Experten vorbehalten ist. Es gibt ja Experten für Wagner und Hitler, und Wagner und die Dirigenten, Wagner und das Weibliche, Wagner und der Antisemitismus. Aber das alles hat jetzt Ross quasi versöhnt und vereint und in eine große, dicke Schwarte gepackt, ja, kann man sagen.
Sie haben gerade schon so ein paar Aspekte genannt. Also es ist wirklich ein wilder Ritt. Wagner und Nietzsche, Wagner und Amerika, der satanische genau. Wagner, Wagner und die Schwulen, Wagner und Sex, Wagner und Rasse. Dann Stefan George, Baudelaire, Thomas Mann, D'Annunzio, die Wiener Sezession. Es geht um den Ersten Weltkrieg, um Hitler, um Hitlers Krieg, um Wagners Spuren im Film. Wir haben jetzt längst noch nicht alles erwähnt. Wenn man das gelesen hat, hat man ja wirklich das Gefühl, ist wirklich irgendwie in allem Wagner drin sozusagen. Fanden Sie da manches dann doch auch ein bisschen hergeholt oder passend gemacht?
Nee, überhaupt nicht.
Gar nicht.
Überhaupt nicht. Weil nämlich Ross auch ein sehr guter Schreiber ist, das muss man dazu sagen. Man kann ja ein Buch über Wagner schreiben und die lesende Gemeinde einfach konsequent und fortgesetzt langweilen. Aber das tut Ross nicht. Ross hat eine virtuose, überhaupt nicht anzügliche oder überhaupt nicht irgendwie gespreizte Form, Dinge herbeizuzitieren und in einen Kontext abzumünden. Und er sagt auch immer ganz genau, wenn er glaubt, dass gewisse Analogien einfach zu überbewertet sind, zum Beispiel in der natürlich sich stellenden Debatte, wie viel Wagner ist in Hitler. Ja, da macht er eine eindeutige Zäsur und sagt, Kinder, es gibt natürlich Spurenelemente, die sich weiter vererbt haben, aber Wagner habe immer antitotalitär und ziemlich anarchistisch gedacht und auch organisierte Formen von Macht verabscheut. Und das findet sich eben ja bei Hitler eben alles in höchster Potenz. Von daher, er sagt also schon, es gibt Linien, aber es gibt eben auch Dinge, die irgendwie abbrechen und schlingern.
Ja, also er ist immer wieder auch dabei, nicht nur Wagner zu verurteilen, sondern ihn gleichzeitig auch wieder ein bisschen freizusprechen. Und zwar dann doch über die Musik immer wieder. Er sagt, dass diese unangenehmen Seiten Wagners, also der Rassismus, die Misogynie oder die Egomanie, sich dann angesichts der Kraft dieser Musik auch verflüchtigen. Das ist einfach dieses Phänomen bei Wagner.
Ja, also die Theorie von Ross in dem Buch ist ja, dass also sozusagen die größten Denker und auch die größten Tyrannen bei Wagner irgendwie weich wurden, weil sie dieser toxischen Verbindung von ziemlich entlegenen, aber auch ziemlich weltgültigen Geschichten und einer Musik anheimgefallen sind, die eigentlich unter das Betäubungsmittelgesetz fällt. Ja, also was Wagner etwa mit den Leitmotiven macht, das ist ein so suggestives Zerren an der Assoziationskompetenz des Hörers und ein ziemlich intelligentes Zerren, dass man gar nicht anders kann, als quasi in dem Moment, wo man etwas hört, auch ganz weit zurückliegende Dinge wieder sich hervorzuholen und in seiner eigenen Kompetenz dann auch zu beglaubigen. Das ist ja Wagners geradezu genialisches Kompositionsprinzip.
Ja, das gehört ja streng genommen gar nicht zum Wagnerismus. Also da hatte ich überhaupt das Gefühl, weil das einfach so ein unglaublicher Lustgewinn ist, über Wagners Musik zu schreiben, hat er sich da immer wieder große Inseln genehmigt sozusagen, ja, wo er einfach diese Wirkungen und was da passiert beschreibt. Das Rheingold-Vorspiel und das Lohengrin-Vorspiel, die kommen wirklich mehrfach vor, weil es, glaube ich, einfach Spaß macht, das in Worte zu fassen. Also es ist auch wirklich viel Musik drin in dem Buch, ne?
Aber es ist dann eben auch die Wirkung, die Musik, die dann auch etwas auslöst. Also Kandinsky hört das Lohengrin-Vorspiel und sagt, ich sah alle meine Farben im Geiste. Ja, beim Lohengrin-Vorspiel, das ist eine typische Stelle. Ja, also wo irgendwie plötzlich Musik in jemandem etwas auslöst und der sagt, Donnerwetter, das macht jetzt mit in mir etwas.
Ja, tatsächlich gibt es auch da unzählige Einflüsse, was jetzt vor allem auch die Literatur betrifft. Was ich spannend fand zum Beispiel war, dass literarische Formen sich von Wagner ableiten lassen. Also zum Beispiel das, nicht nur das Leitmotiv, sondern auch der Stream of Consciousness. Also das ist ja was, was ich eben tatsächlich nur aus der Literatur kenne. Und Alex Ross belegt das ziemlich gut, dass das eigentlich eine wagnerianische Form ist.
Genau. Es gibt aber auch andere Dinge, die einem plötzlich so als Trick dann auffallen. Etwa, er zitiert ja einmal eine ganz wunderbare Stelle in einem Roman von dem amerikanischen Science-Fiction-Autor Philip K. Dick. Mhm. Und diese Stelle muss man einfach erzählen. Da entwirft nämlich Dick eine Szene, wie Wagner in den Himmel kommt und gleichsam zum Gotterbarmen jammert, dass er aufgenommen wird mit den Worten, ihr müsst mich reinlassen, ich habe Parsifal geschrieben. Es geht da um Gral, um Christus, um Leiden, um Mitleid und Heilung. In Ordnung? Und er bekommt die herbe Antwort, nun, wir haben es gelesen und es ergibt keinen Sinn. Ja, das ist so eine Stelle, wo man einfach im Buch in diesem Wagner-Nebel steckt und einfach auflacht und sagt, ja, endlich sagt es mal jemand. Oder auch nicht.
Wenn Sie gerade von Philip K. Dick sprechen oder diesem Anglo-Blickwinkel, das ist zum Beispiel was, was ich wirklich ganz spannend fand.
Finde ich auch gerade im Thema Film ganz toll. Und er nennt da ein Beispiel, was wir ja eigentlich alle kennen, nämlich den Film Matrix von 1999. Da gibt es ja diese Szene, in der Keanu Reeves als Neo diese Pistolenkugeln Kraft seiner Gedanken im Flug aufhalten kann. Mhm. Und Ross schreibt natürlich völlig zu Recht, das ist letztlich eine Art des sehr späten Zitats des Ende zweiten Aktes Parsifal, wo der von Klingsor abgefeuerte Speer über Parsifal in der Luft quasi eingefroren stehen bleibt. Mhm. Und man kann sagen, okay, das ist eine bemühte Analogie, das war vielleicht nicht so gedacht, aber man sieht eben, dass doch gewisse bildliche Patterns sich auch einfach fortpflanzen, ohne dass vielleicht die beiden Matrix-Regisseurinnen das überhaupt gewusst haben, was sie da machen. Aber es gibt eben Bilder, die transportieren sich fort und fort und fort.
Lassen Sie uns mal noch kurz über den Umgang mit diesem Buch reden. Das finde ich nämlich auch nicht uninteressant. Also erstens mal die Frage, was würden Sie sagen, für wen ist das denn zu empfehlen? Also nur den schon Initiierten oder ist das auch was für Nicht-Wagnerianer?
Also das Buch ist eigentlich sehr hilfreich für Leute, die sagen, okay, ich habe jetzt nicht Musikwissenschaft studiert und habe kein Oberseminar zu Wagner gemacht, aber ich kenne diese Stücke. Ich war schon mal in Lohengrin, ich kenne den Holländer, ich weiß ungefähr, worum es im Ring geht. Und es ist so, dass Ross eigentlich Inhaltsangaben immer sehr subtil interpretierend einfliegt. Mhm. Dass man direkt auch sich dann zu den Gelenkstellen von Stücken mitgenommen fühlt. Und das ist etwas, wovon ich sagen würde, das kann jemand, der wirklich Lust hat auf so ein Buch und sich dem auch aussetzen möchte, das kann das Buch sehr gut.
Was man vielleicht noch dazu erwähnen sollte, wäre, dass dieses Buch ja eigentlich nur ein Teil des Wagner-Kompendiums ist, das Ross anbietet, weil der Mann hat eine Website und auf der gibt es dann wiederum noch eine audiovisuelle Begleitung genau. dazu. Es gibt Fotos, es gibt Filmchen, es gibt Hörbeispiele, also Multimedia, wie es sich Wagner bestimmt erträumt hätte. Ja, was denken Sie, wird das das neue Standardwerk? Hat das Buch jetzt also noch gefehlt?
Ja, ich glaube, das ist ein Buch, auf das wir gewartet haben, weil es viele Dinge, bei denen Wagnerianer oder andere Aficionados im Prinzip sich mit dem gespreizten Kleinfinger der Materie gegenüber finden, jetzt sagen können, naja gut, also eigentlich gehört doch alles zur höheren Ehre des Meisters zusammen. Und das ist ja auch eigentlich gut so, denn in der Tat ist unser Sprachgebrauch, Sie haben eben das Wort Leitmotiv erwähnt, ja hochgradig von Wagner durchdrungen, nicht nur bei der Nibelungentreue, es geht in alle möglichen Bereiche und da gibt es ein ganz großartiges Beispiel von Ross. Er erwähnt nämlich, dass beim Ende des Ersten Weltkrieges gab es die deutsche Westfront und da hatte der General Ludendorff die Idee, einen schnellen Vorstoß Richtung Westen mit unerwarteter Zügigkeit einzuleiten und dieser Angriff hieß Plan Hagen. Das ist aber komplett unbekannt. Ich habe den relativ renommierten Militärhistoriker Gerd Krummeich in Freiburg angerufen. Sag ich, Herr Krummeich, wenn sich einer auskennt, dann Sie. Gibt es diesen Plan Hagen? Und Krummeich sagt zu mir, lieber Herr Goertz, ich habe es nachgeforscht. Es gab in der Tat diesen Plan Hagen. Das wissen aber eigentlich nur wenige. Und dass das in diesem Buch drinsteht, ist total verblüffend. Witzigerweise und intelligenterweise hieß übrigens diese Verteidigungslinie Siegfriedlinie. Also von der Siegfriedlinie aus führte quasi der Plan Hagen aus den Westen. Diese Widersprüchlichkeit kann sich nur in einem Buch über Richard Wagner ereignen.
Ja, man kann ihm einfach nicht entkommen.
Geht nicht.
In SWR 2 Treffpunkt Klassik habe ich hier mit Wolfram Goertz mich unterhalten, Musikredakteur bei der Rheinischen Post Düsseldorf und Autor für die Zeit. Das neue monumentale Wagner-Buch von Alex Ross, Die Welt nach Wagner, erscheint heute im Rowohlt Verlag. Herr Goertz, danke, dass Sie hier ein bisschen mit die Fäden entwirrt haben.
So war es gerne meine Aufgabe.